Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich weiß nicht, wo du deinen Selbstwert herziehst. Eine Möglichkeit ist einfach super gut auszusehen und super sportlich zu sein. Und darum und um andere Sachen geht's in der nächsten Predigtreihe und ich wünsche zu diesem Thema gut aussehen mir einfach den Christoph auf die Bühne.
Ja. Also, ob dieser Mensch da oben gut aussieht, ist eine Frage, über die man sich streiten kann, man sich vielleicht sogar einig ist. Auf jeden Fall ist er muskulös. Und es geht in der Reihe um Herzmuskeln, um trainierte Herzmuskeln. Also nicht um Training unseres Körpers, sondern mehr um Seele, Herz, Charakter, so in der nächsten Reihe. Aber heute, finde ich, könnten wir mit dem Körper beginnen. Und mein Gedanke war, Kirche ist manchmal, hat man den Eindruck, Kirche zieht ein bisschen mehr, nee, das ist nicht nur der Eindruck, das kann man sogar statistisch erweisen, mehr Frauen an als Männer. Ist vielleicht ein bisschen mehr feminin als maskulin, was auch immer man genau hinter diesen Stichworten versteht oder sieht. Und ich habe gedacht, wir müssen heute mal, wenigstens einmal, so was richtig maskulin-stumpfes zusammentun, um diese Reihe einzuläuten. Und jetzt möchte ich freiwillige Männer, nur Männer dürfen mitmachen, hier auf die Bühne haben, die Liegestützen machen. Das ist so was stumpfes, maskulines. Und der Gedanke ist, wir schauen, wie viel ihr schafft, gegen mich, ja? Gegen mich, und ich meine nicht nur drei, ich meine mehr. Und sehr witzig wäre, wenn ihr in 4 Wochen am Ende der Reihe wieder da seid und dann besser seid als heute. Also ihr werdet hier vorne Liegestützen machen, wir machen das alle gleichzeitig. Wir fallen so nacheinander raus, ja, einer ist dann der Held. Ich werde das nicht sein. Ich werde hoffentlich auch nicht als Erster raus sein. Und dann merkt ihr euch eure eigene Zahl, wir werden sie nochmal kurz abfragen, ihr merkt euch eure eigene Zahl. Ihr trainiert 4 Wochen und dann wollen wir sehen, was daraus wird. In 4 Wochen kann man liegestützenmäßig schon ganz schön was bewegen, ja? So, es wäre total doof, wenn jetzt keiner mitmacht. Also jetzt Männer. Also ich kann mal sagen, ich schaffe, damit ihr wisst, ich schaffe mehr als 20, aber ich schaffe keine 70.
Jawohl, da werden es immer mehr. Ich moderiere das Ganze. Ziemlich clever.
Ich kenne so ein paar Leute, wenn die kommen, weiß ich, au, dann wird's hart für die anderen.
Ja, stell dich doch schon mal vor. Dein Name ist?
Benjamin heiße ich.
Hallo Benjamin, was denkst du, wie viel du schaffst?
Schwierig. Wenn ich 40 hinkriege, bin ich zufrieden.
Okay, ich auch.
Okay, vielleicht könnt ihr ja schon mal so nebeneinander machen.
Ja, kommen
machen.
Noch Leute oder war's das? Das ist ja natürlich...
Wer bist du?
Die Wahrscheinlichkeit Ingo. Ist total klein, dass einer...
Ingo, wie viel denkst du, dass du packst?
10 bis 15.
10 bis 15, da wäre ich auch irgendwo dabei.
Ja, so ungefähr auch.
Also und wie heißt du?
Jens.
Jens, okay. Jens macht auch ungefähr 10 bis 15. Dein Name ist?
Martin.
Martin, wie viel schaffst du?
Ja, 20, sag ich mal.
20? Vorsichtig, also macht er 50. Dein Name ist?
Also 20 wären... Jan, hallo. 20, so 25 vielleicht.
20, 25. Jan mag seinen Namen schon gar nicht mehr sagen, der mag endlich loslegen. Also und das machen wir jetzt auch.
Genau.
Ich zähle mit euch und ihr versucht das Ganze möglichst gleichmäßig zu machen, dass das Publikum schön laut mitzählen kann. Macht euch bereit, richtig schön runter, ja, wie ihr das im Sportunterricht gelernt habt, Rücken gerade, macht euch nicht kaputt. Und wir fangen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 42, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46. Sehr gut. Dein Name war Jens, ne? Jan, fast. Jan, du hast gesagt, du schaffst so ungefähr 20 und jetzt waren es doch 47, wenn ich das richtig gezählt habe. 46? Irgendwo da. Ich frag mal ab, wie viele er einzeln geschafft hat. Du hast?
46.
46. Merkt ihr die Zahl bis in 4 Wochen?
39.
39.
38.
38.
34, 33.
34.
Bei der 42. ging nicht mehr hoch.
42.
Ich glaube 33 oder so.
33. Ja, merkt euch eure Zahl. Ein Riesenapplaus für euch. Und wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Schön hier zum Pumpen.
Liegestützensache. Also ihr habt schon verstanden, ne? Ihr trainiert jetzt und wir versuchen in 4 Wochen besser zu sein. Wir lagen ja alle nah beieinander. Das heißt, wir könnten sagen, gewonnen hat, wer dann am besten ist. Ich meine, die 46 zu schlagen ist ja nicht unmöglich. Und der, der seine eigene Zahl am stärksten erhöht hat. Es gibt dann auch irgendwas zu gewinnen, ich weiß aber noch nicht was. Also es wäre nett, wenn dann nicht nur ich hier vorne dann, ja, also. Gut, die Predigt heute unterscheidet sich in Form und Inhalt ziemlich von den letzten 4. Wir verzichten heute auf den Videoclip. Stattdessen werde ich eure Fantasie bemühen. Also hier, Kopfkino. Es wird hier vorne nur keine total abgefahrene Präsentation geben, sondern nur einzelne Worte zu sehen sein. Und zwischendurch werde ich euch immer wieder Zeit geben, eure eigenen Worte zu formen, also Gedanken meine ich, für euch kurz zu reflektieren. Ihr wisst dann, um was es dann geht, wenn es soweit ist. Also nicht nur mir zuhören, sondern selbst überlegen, was bedeutet das jetzt konkret für mich? So, und das Abendmahl, wie gesagt, feiern wir nicht nach der Predigt, sondern während, schon gegen Ende, aber ich versuche mal, das so in diesen Gedankenfluss sozusagen mit reinzunehmen. Der Titel heißt heute, vom Leben danach. Ich muss es nur anschalten, ne? Jo. Vom Leben danach. So, und ich gebe zu, das sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Liegt daran, dass als wir die Reihe entwickelt haben, wir noch gar nicht so genau gewussten, was ist der Inhalt der letzten Predigt. Es wird auf jeden Fall um die Kapitel des Buches sich drehen, die nach dem Abschluss des Projektes zu finden sind in diesem Nehemia-Buch. Und darum geht's. Um das, was nach dem Projekt geschah. Nehemia hat, für die nicht da waren, mit Hilfe der Stadtbevölkerung Jerusalems die zertrümmerte Stadtmauer nach Jahrzehnten Ruine wieder aufgebaut. Und wir haben uns in Predigten angeschaut, wie das ging, wie bei ihm aus der Not, die er hört, eine Vision wird daran, was zu ändern, wie er initiativ wird, wie aus seiner Idee und Initiative ein tatsächlich umgesetztes Projekt wird und wie er mit Schwierigkeiten umgeht, die während der Umsetzung auf ihn zukommt. So, und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo das Projekt abgeschlossen ist. Die Mauer steht, die Türen sind drin, die Tore, Ziel erreicht, Mission completed. Und es beginnt das Leben danach. Das Leben nach oder, wenn man die Stadtmauer sich vorstellt, in dem Projekt, innerhalb des Projektes. Und dieses Leben innerhalb der Stadtmauer nimmt in dem Nehemia-Buch einen recht großen Raum ein. Das sind 13 Kapitel. 6 drehen sich darum, wie sie dieses Projekt aufziehen. 7 drehen sich darum, wie sie nachher innerhalb dieses Projektes leben. Was sich da abspielt. Und genau da, also im Inneren, ich bin immer noch ein bisschen von dieser Liegestützerei hier kurzatmig. Genau da, im Inneren dieser Stadt, ist es genauso desolat, wie es vorher um die Stadtmauern bestellt war. Da muss genauso aufgeräumt werden, da muss genauso gebaut werden, da muss genauso etwas wieder in Ordnung gebracht werden. So. Es geht heute bei dir und bei mir um die Frage, ob eigentlich mein innerer Mensch hält, was mein äußerer verspricht. Hält mein innerer Mensch, was mein äußerer verspricht? Unheimlich viel Zeit und Lebensenergie. Ich gehe jetzt einfach mal von ihm hier aus. Ich glaube schon, dass es auf die meisten Menschen zutrifft. Unheimlich viel Zeit und Lebensenergie verwenden wir auf das Gestaltung von Äußerem. Stecken wir in unseren Job, in die Wohnung, die wir renovieren oder die wir bauen, das Haus, das wir bauen, steckst du in deine Ausbildung oder in Dinge, die du jetzt tust, weil sie dir in der Zukunft mal was bringen werden? Steckst du in dein Aussehen oder haben mit deinem Lifestyle zu tun oder mit den Aktivitäten, die du so machst, mit äußeren Dingen? Und eher weniger Zeit, weniger Intensität, weniger Sorgfalt verwenden wir auf unseren inneren Menschen, auf die Ausbildung unseres Charakters, Seele, Herz, Gewissen, Beziehungen, würde ich jetzt auch mal dazu zunehmen. So. Auf unseren inneren Menschen. Meist ist es sogar so, dass wenn es innen drin rissig ist, wenn wir Probleme haben mit uns selbst, so, wenn es da Brüche oder wenn da Krisen sind, dann verstärken wir manchmal gerade die Aktivitäten im Äußeren. Wir flüchten uns so, wir lenken uns ab, wir tun das so lange, bis es dann irgendwann nicht mehr geht und etwas in uns zusammenbricht, und das hat dann Auswirkungen aufs Äußere. Aber oft machen wir das so, wenn es mir zu düster ist, dann mache ich draußen das Flutlicht an. Dann beleuchte ich die Fassade, dann stürze ich mich in die Arbeit, dann gebe ich Gas irgendwie. Aus da draußen. So. Und ein bisschen zur Entschuldigung, die Welt da draußen ist natürlich auch so, dass sie uns unheimlich viel abverlangt. Du hast gar keine Zeit, mal ein paar Wochen, ein paar Tage auch nur irgendwie zu sagen, ich beschäftige jetzt mal mich nur mit mir und mal der Tiefen meiner Seele. Oder ja, das machen wir dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. So, dafür uns ist die Welt da draußen einfach zu schnell. Die nächste Prüfung wartet und die ist wichtig, die kannst du nicht einfach sagen. Oder das Haus muss gebaut werden, ne? Ist wichtig. Zeit ist da tatsächlich Geld. Kinder müssen versorgt werden. Freund muss bei Laune gehalten werden. Termine müssen eingehalten werden. Was? Immer so. Wir müssen da funktionieren und können uns nicht dauernd mit uns selbst beschäftigen. So. Und wie gesagt, wenn man das über Jahre so durchzieht, dann ist es selten so, dass das innen drin alles wieder gut wird. Sondern eher öfter ist es so. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, es passiert da draußen auch immer öfter, dass Menschen innerlich zusammenbrechen. Burnout nennen wir das dann. So. Und das Nehemia-Buch verfolgt deswegen einen, oder vielleicht nicht unbedingt deshalb, aber ich entdecke einen total ausgewogenen Ansatz in diesem Buch, der uns helfen könnte, mit diesem Inneren und Äußeren umzugehen. 6 Kapitel Mauerbau, Äußeres. 7 Kapitel Inneres Leben. Ausgewogen. Matze hat mir das letzte Woche als holistischen Ansatz erklärt. Ich habe paar Sekunden heimlich gegrübelt, ohne ihn das merken zu lassen, um zu raten, was heißt holistisch, ganzheitlich, habe ich dann jedenfalls so für mich gedacht. Mit diesem Bau der Mauer, ja, ist Jerusalem nicht gerettet, sondern da ist auch die Frage, okay, und was ist mit dem Herz unserer Stadt? Deswegen ist aber der Bau der Mauer nicht irgendwie überflüssig, der ist wichtig. Aber was ist mit dem Herz unserer Stadt? Ganzheitlich. Das Innere wird nicht gegen das Äußere, aber das Äußere auch nicht gegen das Innere ausgespielt. Was ist mit dem Herz von uns Menschen, die wir da draußen Projekte leben? Was ist mit dir, deiner Seele? So, erster Break, wo du einen kurzen Moment nachdenkst. Einfach nur über diese Frage. Hält dein innerer Mensch, was dein Äußerer verspricht? Hält dein innerer Mensch, was dein Äußerer verspricht? Versuch mal das, was dir jetzt durch den Kopf ging, festzuhalten, so ein bisschen durch die Predigt mitzunehmen. Jetzt machen wir dieses Kopfkino. Imagination. Wir tauchen in die Stadt von damals und in die Story von damals. Ich nehme euch da mit. Und ich lese sie nicht vor, weil ich 7 Kapitel, ja, wollte nicht vorgelesen bekommen jetzt. Ich erzähle sie. Du bekriegst nicht jedes Detail mit, was du in der Bibel finden würdest, aber du kriegst auch keine falsche Story hier präsentiert. Und ich erzähle sie und du stellst dir vor, du seist da mittendrin. Heißt, du stehst in diesem Moment in den staubigen Straßen einer antiken Altstadt. Warst du, wenn du schon mal in Jerusalem Altstadt, Jerusalems Altstadt war, kannst du dir die vorstellen, auch wenn die vor 2500 Jahren anders aussah, aber macht nichts. So ungefähr. Und überall in dieser Stadt, in der du jetzt bist, ist dieser hellbeige, was auch immer Stein verbaut, der schon so ein bisschen wüstenmäßig aussieht. Du treibst mit den Leuten durch die Gassen dieser Stadt. Die Sonne brennt, aber es ist ziemlich schattig zwischen den engen Häusern. Die Leute um dich herum tragen diese einfachen Gewänder, wie man sie sich so vorstellt im Vorderen Orient vor 2500 Jahren. Viele braungebrannte Gesichter, die nach Arbeit aussehen, Hände, Füße, die staubig sind. Die Luft riecht noch nach Baustaub. Und es ist so eine komische Stimmung. Das Projekt ist eigentlich abgeschlossen. Trotzdem ist die Stimmung jetzt nicht irgendwie gelöst. Es ist mehr so, dass man fast zu müde ist, um sich jetzt zu freuen, wie toll das alles geworden ist. Man räumt noch ein bisschen aus, ist am Fegen und so. Und es sind überhaupt relativ wenige Menschen in dieser Stadt. Du findest, diese Stadt ist eigentlich größer als die Anzahl dieser Menschen, die diese Stadt bevölkern müssten. Viele Häuser stehen leer, viele Bauplätze sind noch gar nicht bebaut, liegen noch so brach da. So, und jetzt bemerkst du diese Menschen, die meisten strömen in eine gewisse Richtung. Du strömst mit, keiner bemerkt dich mit deinen komischen Klamotten. Und man strömt zu einem Platz nahe der Außenmauer, unten in der Stadt, am Wassertor. Hier knallt die Sonne auf diesem Platz. Menschen versammeln sich, Stimmengewirr, viele hocken sich auf den Boden, Kinder rennen darum, Frauen quasseln miteinander, Männer entdecken sich und suchen sich auch ihren Weg zueinander. So, man quatscht über die letzten Abschnitte des Mauerbaus. So, die stehen da alle auf diesem Platz und dann auf einem provisorisch erbauten Podest stehen ein paar Männer auf und gehen da hoch. Man sieht an ihrer Kleidung, sie sind irgendwie die führenden Leute, allerdings ist diese Kleidung auch ganz schön abgewetzt. Sie haben aber irgendwie eine führende Rolle in diesem Volk. Und es wird leiser, kaum stehen diese Männer da vorne. Und es werden Namen gemurmelt. Und ein Name wird immer wieder gemurmelt, Esra. Einer dieser Männer heißt Esra. Esra ist der geistliche Führer dieser Stadt. Das, was Nehemia im politischen Sinne für die Stadt ist, ist Esra im geistlichen Sinne. Was Nehemia im äußeren Sinne ist, ist Esra fürs Innere. So. Nehemia würdest du übrigens gerne mal sehen, aber weiß nicht, welcher das jetzt hier von denen ist. So. Jetzt holt Esra eine riesige Schriftrolle raus. Ein Raunen geht durch die Menge. Die wenigsten haben sowas schon mal gesehen. Die Schriftrolle sieht nach was Besonderem aus, aber sie sieht auch alt aus, wie wenn man sie schon lange nicht mehr aufgerollt hätte. Und die Leute stehen auf, als sie ausgerollt wird. Wie in einem Gottesdienst. Eine heilige Schrift. So, jetzt beginnt dieser Esra zu beten, laut, mit erhobenen Händen, und du merkst, das ist ein Gottesdienst oder sowas Ähnliches jedenfalls. Und die Leute um dich herum fallen auf die Knie, ich mache das mal vor, weil euch das vielleicht an was erinnert, fallen auf die Knie und da steht, und sie legten ihr Gesicht, ihre Stirn zu Boden. Ja? So liegen die da, immer wieder, und rufen Amen, Amen, während Esra betet. Und dann liest Esra vor aus diesem Buch. Und an den Reaktionen der Leute merkst du, dass sie nichts verstehen. Da wird Hebräisch vorgelesen, sie sprechen Aramäisch. Trotzdem erfüllt ehrfürchtige Stille diesen Platz, während Esra vorliest. Und jetzt mischen sich Leute von diesem Podium unter die Menge und beginnen mit Leuten zu reden. Gruppen bilden sich und diese Leute fangen an zu übersetzen, was Esra da vorgelesen hat. Du gehst auch zu so einer Gruppe und hörst zu Folgendes. Das ist jetzt übrigens, es steht in dem Text nicht, was genau gelesen wurde. Ich habe mich einfach mal für diesen Text entschieden, weil du ihn kennst. Das Gesetz unserer Vorfahren sagt, also aus dem Gesetz wurde vorgelesen, da so steht's da. Ja? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Menschen erklären das immer so 10, 20, die um ihn rumstehen. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft, bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag an der Woche, es ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott gibt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch sein Sklaven noch seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel noch irgendetwas, was ihm gehört. 10 Gebote kennt ihr, bisschen gekürzt habe ich sie. Und jetzt passiert, es wird die Geschichte spannend, finde ich, an dem Punkt, etwas völlig Unerwartetes und für dich auch sehr Befremdliches. Unruhe kommt über die Leute. Du hörst, wie einige dazwischen fragen, unterbrechen und dazwischen fragen. Eine ältere Frau in deiner Nähe beginnt zu weinen. Und manche stehen wie vom Donner gerührt. Und die Unruhe nimmt zu. Und immer mehr Leute weinen. Einige fangen an zu schreien. Es entsteht eine Art Panik. Und die kann dir, der du da mitten drunter stehst, fast ein bisschen Angst machen. Ganz offensichtlich sind diese Leute von diesen Worten schockiert. Als hätten sie sie noch nie gehört. Und dir wird klar, sie haben sie noch nie gehört. Und was da um sich greift, ist blanke Angst und Entsetzen. Der Anspruch dieses Gesetzes, den sie da hören, und des Gottes, den sie dahinter sehen, versetzt die Leute in Angst, weil sie begreifen, jeder Einzelne für sich begreift, dieses Leben, mein Leben, wird diesem Anspruch nicht gerecht. So, kurzer Break. Für uns müsste diese Situation sich skurril anfühlen. Man kann sich jetzt vorstellen, gut, diese Leute haben monatelang geschuftet, sind abgekämpft, haben unter Kriegsangst gelitten die ganze Zeit, Angst gehabt, dass der Feind doch noch vorher kommt. Die Nerven liegen blank. Dann ist es natürlich auch eine orientalische Kultur. Vielleicht zeigt man da seine Emotionen schneller nach außen oder was. Vielleicht ist das alles eine Erklärung. Trotzdem, für uns wirkt das skurril. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen erlebt, der weint, weil der Pastor einen Bibeltext vorliest? Selten, selten. Was die Leute da schockiert, war, nennen wir es beim Namen, Schuld. Schuld. Und bei diesem Wort zuckst du vielleicht zusammen. Vielleicht bist du sogar hier, weil du sagst, das City Church ist so eine Kirche, da wird nicht dauernd über Sünde geredet. Und dauernd kommt die Moralkeule raus und ich fühle mich schlechter, wenn ich da rausgehe, als wenn ich da hingehe. So, und jetzt steht dieses Wort da, Schuld. Ich habe gedacht, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden, weil wenn Menschen Gott begegnen, in welcher Form jetzt auch immer, dort ist es die Verlesung dieser Schrift, ne? Und wenn Gott wirklich Gott ist, also der Weltschöpfer, wo Menschen Gott begegnen und das begreifen, wem sie da begegnen, dann ist etwas, was immer passiert, nicht nur das passiert, aber etwas, was auch immer passiert, Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. Das würde vielleicht in unserem kulturellen Kontext anders aussehen als dort. Aber eins ist gleich, du begegnest Gott und du erkennst die Diskrepanz zwischen dem, wie dein Leben ist und wie es sein sollte. So, ich weiß, du bist mit großer Wahrscheinlichkeit ein netter und guter Mensch. So, ich meine, von euch kenne ich einige, aber die anderen sind vielleicht nette und gute Menschen. Also, was ich sagen will, ich glaube, dass das passiert für Menschen, die nette und gute Menschen sind. Aber anders angefangen, ich glaube, das geht doch nicht nur mir so, dass wenn ich Gott begegne, wenn ich eine Ahnung davon bekomme, wie er ist oder wer er ist, oder wenn ich verstehe, wie er Leben gedacht hat und wie er mich gedacht hat, dass ich dann automatisch darüber erschrecke, wie ich bin. Ich hoffe, das geht nicht nur mir so, sondern du kannst dich darin wiederfinden. Und ich kann das dann anders nennen, aber dieses Wort Schuld ist nicht so verkehrt für das, was ich dann empfinde. Das hier hat Kierkegaard gesagt, Søren Kierkegaard, Philosoph, sehnsüchtig grüßt der ich bin, der ich sein könnte. Da steckt das Erschrecken vielleicht nicht so drin, ne? Das ist mehr mit Sehnsucht ausgedrückt. Der ich bin, den, der ich sein könnte. Die Diskrepanz zwischen dem, der ich sein könnte und dem, der ich bin, das nennt die Bibel Schuld oder noch besser gesagt Sünde. Auch wenn dieses Wort in unserem Leben oder in unserem Ohr noch so hart klingt. Die Frage ist, hast du schon mal über dich selbst geweint oder warst mindestens erschrocken über all das, was in deinem Leben so ist, dass du denkst, es müsste anders sein. Das ist dunkel, nicht hell. Für vieles von dem kannst du vielleicht gar nicht direkt was oder bist gar nicht allein Verursacher. So, vieles hat sich so entwickelt irgendwie. Und wenn du erklären könntest, wie es sich so entwickelt hat, dann könnte man dafür Verständnis entwickeln. Ja, du bist halt so geworden irgendwie. Und trotzdem macht es dich zu einem Menschen, der nicht der ist, der er sein könnte, sollte. Auf diesem Platz damals waren lauter nette, durchschnittliche Leute, denke ich einfach mal. Ja. Wenn ich meine Fantasie spielen lasse, das steht jetzt nicht im Text, dann steht da ein Mann vielleicht, dessen Großeltern deportiert worden sind aus dieser Stadt nach Babylon. Und deswegen liegt diese Stadt auch in Trümmern. So. Und seine Eltern und er sind in der Sklaverei aufgewachsen. Und sein Vater, besonders sein Vater, hat seinen Hass auf sein Schicksal immer wieder an ihm, seinem Sohn, ausgelassen. Er weiß nicht, wie oft sein Vater ihn geschlagen hat, aber er hat damals gelitten und er leidet heute noch daran. Und seine eigenen Kinder leiden heute unter ihm, wie er unter seinem Vater gelitten hat. Er schlägt sie nicht oder nicht oft. Und doch, normaler Mensch und trotzdem ist da Schuld. So, da ist eine junge Frau, die ein heimliches Verhältnis hat, würde das bekannt. In der damaligen Zeit würde sie aus der Stadt gejagt. Aber sie liebt diesen Mann und dass er unglücklich verheiratet ist, ist nicht ihre Schuld. So. Und sie weiß doch, sie macht da eine Familie kaputt, aber sie liebt ihn. Und sie weiß, es ist nicht so, wie es sein sollte. Oder stehen Leute aus der Oberschicht, die nicht ganz so reich wären, wie sie reich sind, wenn sie ihre Steuern immer bezahlen würden. Oder da stehen Männer, die haben sich den Körper krumm und geschuftet, haben kaum noch zu essen und ihnen rumort ein gigantischer Hass auf diese Oberschicht. Verständlich. Und doch gigantischer Hass. Und sie wären zu Dingen fähig, die... Oder da stehen Frauen jetzt gerade zusammen, aber eigentlich sind sie tief zerstritten und heucheln sich gerade nur was vor. Ja, diese normalen Dinge, die trotzdem fies sind, zerstörerische Muster, weil die Kindheit so war, weil sich Menschen selbst ablehnen, weil die anderen so sind, weil das Leben so fies zu ihnen ist. So, und diese durchschnittlichen Sünder hören, was Gott fordert und weinen. Ich habe gesagt, wir feiern das Abendmahl währenddessen. Jetzt versuche ich, das Abendmahl mit reinzunehmen. In deiner Fantasie bist du in dieser antiken Stadt, in deinem eigenen Leben und im Abendmahl. Kriegt ihr drei Sachen gleichzeitig zusammen? Brot und Wein stehen hier vorne und da hinten übrigens auch. Abendmahl. Christen feiern das seit Generationen. Kann es noch genauer sagen. Seit tausend von Jahren. Wenn du schon länger Christ bist, dann kennst du das und dann ist das für dich relativ gewöhnlich. Gewöhnliche Sache, Abendmahl, kennst du. Findest es nicht mehr seltsam? Es ist seltsam. Abendmahl feiern ist, wenn man sich überlegt, was wir da tun, eine echt seltsame Sache. Nicht viel seltsamer als Gesetz hören und anfangen zu schreien und zu weinen. Wir sagen da Worte, ihr werdet sie gleich hören, Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Dieses Ritual zu feiern bedeutet, ich drücke damit aus, ich bin ein Mensch, für den einer sterben musste. Das ist seltsam. Weil mein Leben so weit von dem weg ist, wie es sein sollte, von dem, was Gott ein gutes Leben nennt, dass ein Opfer nötig ist. Ja? Also, wenn wir solche, das sind ja Begriffe aus, da wird ein Körper gebrochen, da wird Blut vergossen, Opfer. Und die Message ist auch noch, nur deshalb kann dir vergeben werden. Das ist seltsam, das ist krass. Wie verstörend ist dieser Gedanke, dass jemand für das, wie ich bin, starb, finde ich. An meiner Stelle, irgendwie wegen mir. So. Fremd wie diese Kultur, die uns vielleicht fremd ist, in der Menschen so reagieren, wenn sie Gott begegnen. Und wieder mal eine kurze Pause. Was denkst du, wenn du damals an diesem Platz gestanden hättest? Worüber hättest du geweint? Oder wenn dir das bewusst wird, ey, hier starb jemand für mich. Woran denkst du? Wo? An welchem Punkt? In welchem Lebensbereich? Weiß ich, weicht dein Leben ab von dem, wo ist es am dunkelsten? Welches Wort, welchen Namen würdest du dem geben? Okay. Die Leute weinen. Geschockt. Und jetzt wird es wieder spannend. Es passiert nicht, was man erwarten würde, was passieren könnte jetzt. Nehemia, jetzt da ist er, ergreift das Wort und seine Worte sind, wow, 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 wow. So steht's nicht da, ja, aber ungefähr das sagt er sinngemäß. Er sagt, hört auf zu weinen, habt keine Angst, wir sind hier, um zu feiern. Ja, das ist ein heiliger Moment, Gott ist hier, aber Angst und Entsetzen ist nicht die angemessene Reaktion. Da kommt wie so ein frischer Wind durch diese Gruppe da. Und er sagt, wisst ihr, was wir jetzt tun? Holt das Beste aus dem Keller, was ihr zu essen und zu trinken habt. Feiert. Feiert ist seine Aufforderung. Esra schaut ein wenig verdutzt, ne? Er steht nicht da, aber ja, ihr hört richtig. Als ganze Stadt feiern wir jetzt. Ladet ein, die nichts haben, und wir feiern. Seht ihr nicht, die Mauer steht? Ihr reagiert mit Angst, aber Gott hat uns geholfen, diese Mauer aufzubauen. Gott ist auf eurer Seite. Und wenn ihr mit Angst vor ihm reagiert, dann habt ihr nicht verstanden, wie er ist. Er ist einer, der auf eurer Seite steht. Ja? Er sagt diesen Satz, das ist jetzt wörtlich zitiert, die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Habt keine Angst. So, freut euch. Also feiert. Und was tun sie? Sie finden in diesen alten Schriften, die sie ausgegraben haben, auch eine Menge Gesetzestexte, die alles Mögliche regeln. Und eines regelt auch ein siebentägiges Fest, Laubhüttenfest, wo man draußen campiert 7 Tage und sich so Hütten baut. Also 7 Tage Open-Air-Stimmung in dieser Stadt nach diesem Entsetzen in Jerusalem. Und das mag ich so an diesem Buch. Wenn du merkst, mein innerer Mensch, da ist so viel Scheiße oder mindestens Schwieriges, Dunkles, was geändert werden müsste. Und was tue ich? Ich poliere immer da außen an der Mauer rum und kümmere mich nicht darum und vernachlässige meine Seele oder was. Und du fühlst dich irgendwie, wenn du da gar nicht rauskämpfst aus dieser Mühle, dann würde Nehemia sagen, wow, wow, wow. Warum machst du aus Selbsterkenntnis Selbstverdammnis? Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Du klopfst gleich alles in die Tonne, auch das Gute. Selbst wenn es nur eine Äußerlichkeit, okay, es ist nur eine Äußerlichkeit. Diese Mauer ist nur eine Mauer, ja, aber Gott hat uns geholfen, sie zu bauen. Kannst du nicht sehen, dass Gott mit dir ist all die Jahre? Selbst dann, wenn es in dir anders aussieht, als es aussehen sollte, Gott ist da und er steht zu dir. Also, wenn Selbsterkenntnis zu Angst vor Gott führt, dann hast du schlicht und ergreifend das falsche Bild von Gott. Diesen Gott, sagt er, ehrt man nicht mit Angst, man ehrt ihn mit Freude über das, was er getan hat. Also feiert. Dieser Jesus, der da das Abendmahl mit seinen Leuten feiert, ne, der sein Blut für dich vergoss, das war einer, der Menschen zeigte, wie Gott ist. Wie Gott ist, die vielleicht Menschen, die vor Gott erschrecken. Er sagte ihnen, wie Gott ist. Und er begegnete Menschen, einer Menge netter, schuldiger Menschen. Ja? Und er begegnete ihnen allen mit Respekt und mit Anerkennung. Ich kann nicht sehen, dass ein Mensch auf Jesus reagiert mit Angst. Ich kann sehen, dass Menschen reagieren auf Jesus mit Erschrecken über sich selbst, aber nicht mit Angst. Weil dieser Gott Menschen liebt, achtet, wertschätzt. Jesus feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern und das waren durchschnittliche, normale Durchschnittssünder. Und er weiß das und sie wissen das und er sagt, feiert mit mir, genau mit euch will ich feiern. Ich habe mich danach gesehnt, esst und trinkt mit mir, es bedeutet mir so viel. Und für euch werde ich sterben. Also Selbsterkenntnis ist eine gute Sache, aber Selbstverdammnis nicht. Ehrfurcht vor Gott ist eine gute Sache, Angst nicht. Und diese Jerusalemer, die feiern eine Woche lang, und dann kommen sie wieder zusammen. Also das ist nicht einfach Schwamm drüber, so, ne, jetzt kommen wir Party. Sie feiern. Und dann kommen sie wieder zusammen. Und jetzt kommen sie in Sack und Asche, steht da. Und sie essen einen Tag lang nichts. Und sie nehmen ihre Schuld sehr, sehr ernst, das, was sie da erkannt haben. Und sie weinen nicht mehr. Sie weinen nicht mehr. Und sie hören sich dann 3 Stunden lang, so steht's da, an, wie vorne Esra oder jemand, steht nicht genau da, wer aus dem Gesetz vorliest. Und dann, das ist das jüdische Gesetzbuch, ne, umfasst viel mehr als die 10 Gebote, viel mehr. Sie hören sich das an, sie tun sich das an und dann bekennen sie ihre Schuld und ihr Versagen 3 Stunden lang. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, ob das jeder für sich gemacht hat oder ob da einer vorgegangen ist und hat gesagt, hey, so sind wir, das haben wir, ich weiß das nicht. Jedenfalls, sie sprechen es aus und das machen wir jetzt auch. Wendet euch mal eurem Nebenmann zu. Nein, das machen wir nicht so. Ich habe überlegt, wie könnte eigentlich Bekenntnis aussehen? Und jetzt kommen wir wieder zum Abendmahl. Meine Bitte an euch ist, bekennt, dass ihr Vergebung braucht, einfach indem ihr aufsteht und an einen dieser Tische geht und Brot und Wein bekommt. Ja? Esst und trinkt es noch nicht, nehmt es mit an den Platz. Machen wir anders als sonst, behaltet es mal. Ja? Aber jeder, der aufsteht, bekennt damit, ich bin einer, der das braucht. Ich weiß auch warum, ihr wisst es nicht, aber ich bin einer, der das braucht. Das ist deine Form von Bekenntnis heute. Und die Leute, die dir das geben da, die sagen das mit diesem Satz, Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen, und du weißt warum. So. Und übrigens, wenn du sitzen bleiben willst, das ist in Ordnung, mach das. Vielleicht ist das im Moment gerade überhaupt nicht passend für dich oder so. Du musst dann nicht das Gefühl haben, die anderen denken, ah, der hat wohl weiße Weste oder was. Ja, so. Also, vielleicht ist es einfach im Moment nicht dein Ding, dann machst du das nicht. Das ist okay. Nur, bleib nicht sitzen, weil du das Gefühl hast, ich bin zu schuldig. Dann hast du genau nicht verstanden, um was es geht. So, hier lädt einer ein, der sagt, ich weiß und ich will dir vergeben, wenn du willst. So. Also, ich bitte mal die 8 Leute nach vorne oder nach da hinten. Ihr könnt da hinten gehen, nach da. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, ja? Wenn du das haben willst, dann gehst du jetzt nach vorne, nimmst es und setzt dich wieder an deinen Platz und dann machen wir weiter. Auf diesem Platz in Jerusalem, da erzählen jetzt die geistlichen Leiter da vorne, steht nicht genau wer, den Leuten die Geschichte, und zwar ihre Geschichte, die Geschichte ihres Volkes, und zwar ganz von Anfang an. Viel zu lang, jetzt für jetzt, ja. Kurz gesagt heißt es, lernt aus dieser Geschichte, Gott war diesem Volk immer treu, dieses Volk nicht. Dieses Volk war ihm nicht immer treu. Die Folge von Abkehr war in unserer Geschichte meistens immer Chaos und Leid. Aber wenn ihr wieder mit Gott leben wollt, wieder nach dem Gesetz leben wollt, dann wird er an eurer Seite stehen. Und er tut es schon. So. Jesus hat diese Geschichte, die mit seinem Leben im Prinzip weitererzählt und zu einem Abschluss gebracht. Er hat sie entscheidend verändert, diese Geschichte. Im Prinzip erzählt sein Leben die Geschichte, ja, immer wieder verlassen Menschen Gott. Und immer wieder stürzt sie das in Dunkelheit. Und immer wieder zeigt Gott Menschen, wie sie sind, und sie erschrecken über ihre Schuld, kehren um und versuchen anders zu leben und scheitern daran und verlassen Gott. Und ein ewiges Hin und Her. Aber jetzt ändert sich das. Der verlassene Gott, der von Menschen verlassene Gott, wird einer von ihnen. So. Und lebt das Leben, das sie leben sollten in Jesus Christus. Und opfert sich, damit Menschen nie wieder meinen, sie müssten Gott durch ihr Opfer gnädig stimmen und in ihr Leben holen. Im Grunde ist das, was Jesus mit seinem Leben tut. Was die Geschichte, wie Jesus sie mit seinem Leben weitererzählt. Etwas Entscheidendes ändert sich. Und du hast diese 2 Erinnerungen an diesen Höhepunkt, diesen Abschluss der Geschichte in der Hand. Brot für Jesu Körper, Wein, es ist eigentlich nur Saft, für sein Blut. Und diese beiden Dinge erinnern dich daran, niemals mehr wird ein Zweifel daran bestehen, ob Gott Sünder liebt. Und niemals mehr wird fraglich sein, ob Gott alles für mich geben würde, egal wie mein Leben aussieht. Was du da in der Hand hast, sagt etwas über die Realität aus. Es sagt, ja, es ist, wie es ist. Ich bin nicht, wie ich sein sollte. Das und das habe ich getan. Weiß ich, was dir da durch den Kopf ging eben oder so. So und so bin ich, vielleicht denkst du manchmal, leider geworden. Aber es sagt auch, ja, Christi Leib für dich gebrochen und Christi Blut für dich vergossen. Im Grunde sagt es, deine Sünden sind dir vergeben. Hat Jesus immer wieder Menschen gesagt, denen er begegnet ist. So, also, und jetzt kannst du dieses Brot und diesen Schluck Wein, Saft trinken und essen und daran denken, die Geschichte Gottes endete gut und sie endet in meinem Leben gut. Wo immer ich auch gerade drin stecke, wie hell oder dunkel ist, es ist, das hier bringt mich in Verbindung mit Gott. Das hier erinnert mich daran, dass Gott auf meiner Seite ist und dass er mir vergibt. Letztlich erinnert es mich daran, dass Jesus Sterben mich frei macht. Vater, wir schmecken das auf unserer Zunge. Wir erinnern uns daran, dass du ein heiliger Gott bist, vor dem man erschrecken kann, vor dem man Angst bekommen kann, wenn man ihn nicht kennt und so sein eigenes Leben sieht. Wir danken dir, dass deine Gnade genauso groß ist wie deine Heiligkeit und dass du in deinem Sohn uns so nahe gekommen bist, für uns gestorben bist, uns vergeben willst, dass wir Durchschnittsmenschen, Sünder, mit dir leben können. Wir danken dir und wir wollen das feiern und es glauben. Amen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Als Jesus damals diesen Wein austeilte, Da sagt er das mit den Worten, das ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund. Da gibt es jetzt, da gibt es also ein Bund zwischen dir und Gott. Das, was wir hier machen, wenn wir Abendmahl feiern, das ist kein Spiel. Also, wenn es ein Spiel wäre, dann würde das so lauten, dann, ich bin ein Sünder, sorry, das ist so meine Art, aber Gott, vergib mir, das ist cool. Ändern werde ich mich nicht. Warum auch? Ich bin halt so, ja, aber, obwohl nicht alles super ist, weiß ich, hey Gott, dein Job ist ja immer wieder hier clean, ne? Clean, was weiß ich, Reboot quasi. Kann ich immer mal wieder machen. Gute Sache. Deswegen feiere ich einmal. Das wäre ein Spiel. Nicht vorhaben, nicht leiden an dem, wie es ist, sondern einfach gerne mitnehmen, so. Wenn du jemanden um Vergebung bittest, mit dem Wissen, ich werde das morgen wieder tun, dann bittest du nicht um Vergebung, dann verarschst du jemanden. Ja? Also, Abendmahl feiern ist kein Spiel. Die Juden damals gehen nach diesem Bekenntnisakt eine Verpflichtung ein und sie sagen, wir wollen ab jetzt anders leben und diese ganzen Gesetze halten und so und so und so und es wird so. Und ein paar Monate später übrigens werden sie daran scheitern und Nehemia, der weg war, kommt in die Stadt zurück und sagt, was ist denn hier los? Wir hatten uns doch vorgenommen und so, muss wieder aufräumen. Und sie werden es wieder versuchen, ja, okay. Aber in diesem Moment nehmen sie das sehr ernst und sie wollen das. So. Sie wissen, im Grunde eine Mauer bauen gegen die Dunkelheit da draußen nützt nichts, wenn es hier drin dunkel bleibt. Dann habe ich praktisch nur eine Mauer durch die Dunkelheit gebaut. Dann habe ich Dunkelheit von Dunkelheit getrennt. Also in mein Äußeres immer wieder investieren. Ohne innen drin nachhaltig Veränderungen anzugehen, wird nichts verändern. Wenn du weißt, hier drin muss ich was ändern, dann spiel kein Spiel. Das so lautet, Gott vergib mir sonntags und montags bin ich derselbe. So. Sondern tu, was die Menschen damals taten. Feiere, dass Gott an deiner Seite ist. Erschrick über Selbsterkenntnis, wenn das so ist. Ja, okay. Aber glaube, dass Gott dass Gott auf deiner Seite ist und dass der Glaube an ihn dich umgibt wie eine Mauer. Und wende dich dem zu, was dem man sich in deinem Leben wirklich zuwenden muss. Wir machen jetzt nochmal einen ganz kurzen Moment Stille, wo du überlegen kannst, was will ich Gott versprechen? Ja, ey, das werde ich angehen. Ich werde das angehen. Und wenn es nur eine Entschuldigung ist, oder vielleicht, wenn es total tief ist, brauchst du Beratung. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft, aus diesen Verstrickungen rauszukommen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Gebet. Nachher sitzen da oben Menschen, die beten mit dir. Und das ändert schon total viel. Und die nächste Predigtreihe dreht sich auch genau dem inneren Menschen zu, den Herzmuskeln, die man trainieren muss, wenn man nachhaltig etwas ändern möchte. Wenn man sagt, Vergebung ist riesig, wunderbar, aber es ist kein Spiel. Nach einem Moment Stille und dann wird die Band uns helfen, Gottes Gnade zu feiern.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.